Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Etwa 70% aller Krebspatienten suchen im Lauf ihrer Behandlung auch Kontakt zur sogenannten Komplementärmedizin, vor allem zu Naturheilverfahren. Sich allein auf die medizinischen Standardtherapien wie Chemotherapie, Strahlentherapie oder Operation zu verlassen, ist ihnen zu wenig. Sie wollen keine Möglichkeit zur Heilung versäumen und wollen darum auch alternative Therapien nicht ungenutzt lassen. Inzwischen gibt es unüberschaubar viele komplementärmedizinische Verfahren und Anbieter. Nicht alle sind seriös. Manche nutzen einfach nur die Angst der Patienten aus. Andererseits gibt es auch Verfahren, die den Heilungsprozess der Krankheit günstig beeinflussen können. Komplementärmedizin bei Krebs, das ist heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie nach den 10.30 Uhr Nachrichten die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden Themen. Verblüffende Ursachen für kranke Schultern. Gelenkprobleme müssen nicht immer orthopädischer Natur sein. Wenn Frühchen erwachsen werden, langfristige Folgen einer zu frühen Geburt. Und der Klimawandel ist die größte Gesundheitsgefahr unserer Zeit. Eindrücke vom Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Nach den 11 Uhr Nachrichten eine weitere Folge unseres Radiolexikons Gesundheit. Heute zum Stichwort Fußreflexzonenmassage. Ein langes Wort. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt Komplementärmedizin bei Krebs. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Josef Beuth. Er ist Direktor des Instituts zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der Universität in Köln. Guten Morgen, Herr Professor Beuth.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Was kann Komplementärmedizin bei Krebs leisten?
Oh, das ist sofort die schwerste Frage. Ich will das mal umdrehen. Was kann sie nicht leisten? Komplementärmedizin ist keine Krebstherapie. Richtig gute Krebstherapien sollen ja kurativ sein. Das heißt, sie sollen gesund machen. Und das geht im Prinzip nur mit den Standardmethoden. Mit Operationen, wenn notwendig, mit Chemostrahlentherapie, wenn notwendig, mit Antihormonen und heute ganz neu auch mit immunonkologischen Konzepten. Das sind eigentlich die Sachen, die gesund machen können. Und die Komplementärmedizin ist eigentlich eine Zusatzmedizin, eine ergänzende Medizin, die möglicherweise Nebenwirkungen vermeiden oder mindern kann, die möglicherweise die Therapien verbessern kann, die aber insgesamt am besten funktionieren, wenn sie zur Vorbeugung eingesetzt werden.
Also heilen kann die Komplementärmedizin nicht?
Nein, heilen kann sie nicht. Sie kann aber ergänzend wirken, sie kann Nebenwirkungen mindern. Das bedeutet dann, dass man die Standardtherapie in der optimalen Dosis, in der optimalen Zeiteinheit geben kann. Das bedeutet natürlich für viele Patienten eine größere Heilungschance.
Es gibt aber immer wieder Berichte von Krebsheilungen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, natürlich gibt es immer wieder Einzelfälle, die darauf beruhen, dass vielleicht die eine oder andere Methode aus der Komplementärmedizin zusätzlich eingesetzt wurde. Aber ich denke, man darf sich nicht blenden lassen. Es ist auch viel Werbung dabei. Es wird auch viel, in den Internetforen Unsinn erzählt. Also ich bin da sehr skeptisch, aber was man wissen muss, es gibt Spontanheilungen in der Krebsmedizin, die ausgesprochen selten sind. Und es gibt natürlich auch Placebo-Effekte, die nicht zu unterschätzen sind, die möglicherweise natürlich auch durch Naturheilkunde oder durch Komplementärverfahren induziert, also ausgelöst werden können.
Jetzt haben wir hauptsächlich darüber gesprochen, was die Komplementärmedizin nicht kann. Meine Frage war ja aber eigentlich umgekehrt.
Was kann sie? Also aus meiner Sicht kann die Komplementärmedizin in der Basis drei Sachen sehr gut. Eine Basismaßnahme ist ja die Ernährungstherapie. Das heißt, man kann über bestimmte Ernährungsformen möglicherweise dazu beitragen, dass Standardtherapien besser vertragen werden, dass der Organismus besser funktioniert. Also das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die Bewegungstherapie. Da wissen wir, dass etwa 40% aller Krebsarten, zumindest der großen Krebsarten, vermieden werden können, wenn wir uns regelmäßig bewegen würden als Menschen. Und wir wissen heute auch, dass definierte Nebenwirkungen wunderbar durch eine Bewegungstherapie ja entweder verhindert oder nachher auch noch angegangen werden können. Also wir sind ja in Köln in der glücklichen Lage. Wir haben eine sogenannte onkologische Trainingstherapie in der Uniklinik mit der Sporthochschule zusammen, wo sowas ja richtig gut gemacht wird.
Was sind das für Sport? Also sind das sportliche oder körperliche Übungen, die Sie machen?
Ja, also das Geheimnis ist eigentlich, dass auch Krebspatienten, oder früher hat man immer gesagt, Krebspatienten müssten sich ausruhen während der Therapie. Sie müssten im Bett liegen. Davon sind wir heute weit entfernt. Wir wissen heute, Krebspatienten sollten sich auch bewegen, zumindest an den Tagen im Intervall, wenn die Therapie nicht verabreicht wird. Und wir haben ja in Köln die Möglichkeit, über Verfahren auf Laufbändern, auf Ergometern, also auf Fahrrädern mit leichten Kraftübungen, Patienten so zu trainieren, dass sie tatsächlich die Chemo- und Strahlentherapie besser vertragen können und dass bestimmte Nebenwirkungen auch vermieden werden können.
Das heißt, Komplementärmedizin ist auch eine Methode, um Nebenwirkungen zum Beispiel der Chemotherapie ein bisschen zu minimieren.
Also ich würde sagen, das ist der Hauptgrund der Komplementärmedizin. Also das geht über die Ernährung, das geht über die Bewegung, das geht in der dritten, im dritten Standbein über die Psyche. Also Psycho-Onkologie ist ja auch ein Riesenfach heutzutage, hier bei uns in Köln besonders im Fokus. Und auch damit kann man natürlich Ängste nehmen, man kann Therapiekonzepte besser an den Mann bringen, man kann die Therapie einfach verbessern dadurch.
Auf eine Krebsdiagnose gibt es viele mögliche Reaktionen, Verzweiflung und Angst auch beispielsweise, aber auch Trotz, Zuversicht und den Willen, die Erkrankung mit allen Mitteln zu bewältigen. Mein Kollege Lennart Pyritz hat in Köln einen Patienten getroffen, der sich nach einer Krebsdiagnose zunächst nach medizinischem Standard behandeln ließ, dann aber selbst intensiv nach zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten recherchiert hat und auf diese Weise Erfahrungen mit der Kombination aus Standardtherapie und komplementären Methoden gesammelt hat.
Der Werbefotograf Kai Hochstetter ist 61 Jahre alt, als im Januar 2018 bei ihm Zungengrundkrebs diagnostiziert wird. Von einer Operation raten die Ärzte aufgrund der Lage des Tumors ab.
Standardtherapie ist mir dann empfohlen worden, dass ich mich dann bestrahlen lasse mit Photonen und eine Chemotherapie mich unterziehen sollte. Das habe ich aber dann nicht gemacht. Ich bin dann auf die Protonentherapie gestoßen, bin dann nach Dresden gefahren und dort hat man mich dann ausschließlich mit Protonen bestrahlt.
Neben der Protonenbestrahlung am Uniklinikum Dresden, eine relativ junge schulmedizinische Therapieform, sucht Kai Hochstetter nach ergänzenden Behandlungsmethoden. Dabei wendet er sich zum einen der Homöopathie zu. Schluckt Globuli vor und nach der Bestrahlung.
Man kann natürlich jetzt gar nicht sagen, ob die hilft oder nicht hilft, weil ich habe sie ja genommen und ich weiß ja nicht, was gewesen wäre, wenn ich sie nicht genommen hätte.
In der Uniklinik werden Kai Hochstetter Umschläge mit Eichenrindentee aufgelegt, um leichte, durch die Bestrahlung verursachte Verbrennungen am Hals zu behandeln. Um den entzündeten Schleimhäuten Linderung zu verschaffen, greift er auf eigene Initiative zu weiteren Naturheilverfahren, trinkt viel Salbeitee und spült den Mund mit Sonnenblumenöl, eine ayurvedische Methode, die auch Ölziehen oder Ölkauen genannt wird. Außerdem nimmt er Präparate ein, von denen er sich eine schützende Wirkung verspricht, darunter Vitamin D und Selen.
Selen also ist ein Bestandteil wichtiger Enzyme, die also für die Körperabwehr gut ist und krebsverbeugend wirken soll und bestehende Tumore vermindern soll. Was ich auch noch nehme, ist übrigens Kurkumin. Kurkumin kommt ja auch aus Indien. Das ist stark entzündungshemmend, sagt man, und wirkt auch antioxidativ. Und das nehme ich auch noch bis heute.
Mit der behandelnden Ärztin am Uniklinikum Dresden spricht er diese Maßnahmen ab.
Alle Präparate, die ich nehme, habe ich hier alle genannt. Und dazu gesagt, können Sie alles nehmen, bis auf Vitamin C würde sie mir nicht empfehlen.
Auf die schulmedizinische Behandlung hätte er nicht verzichtet. Aber
diese ganzen Präparate, die ich genommen habe, die haben mir so einen Halt gegeben. Und ich habe gedacht, es kann ja nicht schaden. Und es hat ja auch scheinbar nicht geschadet, weil ich habe das Ganze ja relativ gut überstanden.
Alle 3 Monate geht Kai Hochstetter zur Nachsorge am Uniklinikum Dresden. Bislang konnten dabei keine Tumorzellen mehr nachgewiesen werden, auch nicht bei der jüngsten Kontrolle im September. Als geheilt wird er allerdings erst gelten, wenn er nach der Therapie 5 Jahre lang krebsfrei bleibt.
Eichenrindentee, Ölziehen und Selen, Erfahrungen mit naturheilkundlichen Methoden bei der Krebsbehandlung. Das war ein Beitrag von Lennart Pyritz. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Komplementärmedizin bei Krebs. Und unser Gast ist Professor Josef Beuth vom Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der Universität Köln. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Beuth, lassen Sie uns einzelne Verfahren der Naturheilkunde bei Krebs genauer anschauen. Die bekannteste und am häufigsten eingesetzte Therapie ist die Misteltherapie. Für alle, die diese Therapie nicht aus eigener Anschauung kennen, wie sieht eine Misteltherapie überhaupt aus?
Na gut, die Mistel ist ja eine Pflanze. Die Mistel wird aufbereitet als flüssiges Extrakt und wird dann unter die Haut gespritzt. Das ist so die gängige Form der Misteltherapie. Und die Misteltherapie war ja vor 10, 15 Jahren mal die am häufigsten angewandte Komplementärmedizin, medizinische Maßnahme hier in Deutschland. Ist heute nicht mehr der Fall, weil es auch Gegenargumente gibt gegen die Misteltherapie. Und sie wurde ja vor allem gegeben, um das Immunsystem zu aktivieren. Das war so der Hauptfokus der Misteltherapie. Nun würde ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen, man sollte ein bisschen vorsichtig sein mit derartigen Therapien. Es sind ja alles unspezifische Immuntherapien. Unspezifisch heißt, ich weiß im Prinzip nicht, ob ich die gute oder die schlechte Seite des Immunsystems anrege. Die gute Seite tötet ab. Die schlechte Seite sind Wachstumsfaktoren. Und wenn ich natürlich einen Krebspatienten habe, bei dem die schlechte Seite des Immunsystems aktiviert wird und auf einmal massiv viele Wachstumsfaktoren im Blut sind, ist das eigentlich kontraproduktiv. Das heißt also, eine Misteltherapie heute sollte man sehr vorsichtig angehen. Es gibt aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich nur eine Indikation, also eine Grundlage für die Misteltherapie. Das wären weit fortgeschrittene Krebse mit einer schlechten Lebensqualität in der Palliativmedizin. Da gibt es auch ganz gute Studien und da wird sie auch von allen Krankenkassen finanziert. Und die Idee dahinter ist, dass man dann über die Misteltherapie sogenannte Endorphine aktivieren kann, also körpereigene Opiate, die einen Einfluss auf Stimmungslage, auf Schmerzempfinden, also auf die Lebensqualität haben. Bei allen anderen Indikationen sind wir eigentlich sehr zurückhaltend mit der Misteltherapie und mit allen unspezifischen Immuntherapien.
Für wen käme denn bei diesen Einschränkungen die Misteltherapie überhaupt in Frage?
Sie käme in Frage bei, wie gesagt, weit fortgeschrittenen Krebsen und wo sie überhaupt nicht in Frage käme, aus meiner Sicht, wären alle systemischen Erkrankungen, also Leukämien, Lymphome. Das sind ja Erkrankungen, die aus dem Blutsystem entstehen oder auch aus dem Immunsystem. Und wenn ich natürlich eine unspezifische Immuntherapie mache, in so einem Fall kann ich natürlich auch die Krebszellen aktivieren, Lymphomzellen, Leukämiezellen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das heißt also, ich würde sagen, das Einsatzgebiet für eine Misteltherapie sollte man heute sehr, sehr eng sehen und sehr genau beobachten, denn auch damit kann man einiges falsch machen.
Sie sagten vorhin, die Misteltherapie ist so vor 9 bis 10 Jahren die am häufigsten eingesetzte komplementärmedizinische Maßnahme gewesen. Das sei jetzt weniger geworden. Ja. Ist eine andere Maßnahme, ein anderes Verfahren an Nummer 1 geraten?
Ja, es gibt einige Verfahren, die auch in bestimmte Leitlinien integriert sind, die an diese Stelle getreten sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel gibt es eine Kombinationstherapie aus 3 Komponenten. Enthalten sind in dieser Kombinationstherapie ein Linsenextrakt, also es ist ein pflanzliches Mittel. Linsenextrakt kann die Schleimhäute aktivieren. Dann sind enthalten 2 pflanzliche Enzyme oder pflanzliche Enzyme aus der Ananas und Papaya. Die können Entzündungsreaktionen kompensieren und es ist Selen enthalten. Damit kann man eigentlich diverse Nebenwirkungen auch wieder Patient vorher geschildert hat, auch in den Griff kriegen. Wir geben dieses Medikament manchmal, indikationsbezogen in bestimmten Situationen, wenn die Schleimhäute unter den Therapien leiden. Das ist beispielsweise bei Chemotherapien der Fall, das kann bei Antihormontherapien der Fall sein. Dann werden die Schleimhäute trockener, die werden rissiger, sie werden dünner, sie bluten leichter, sie entzünden leichter. Und durch diese Trockenheit hat man natürlich massive Nebenwirkungen, die kann man beheben mit derartigen Medikationen. Und es hat auch Einzug in die Leitlinie gehalten. Also es ist in der neuesten Leitlinie zum Thema Brustkrebs enthalten, zur Vermeidung von Gelenkbeschwerden unter Antihormontherapien. Das heißt im Prinzip, man kann auch komplementäre Maßnahmen so gut austesten, dass sie in die Leitlinien Einzug halten und auch in die sogenannte Standardmedizin integrierbar sind.
Sie haben das Stichwort Brustkrebs schon angesprochen und die Leitlinie dazu. Vielleicht, wie sieht denn, nehmen wir das mal als Beispiel, wie sieht denn eine komplementärmedizinische Behandlung bei Brustkrebs aus?
Ich würde sagen, so die Basismaßnahmen würden als erste empfohlen, also auf die Ernährung zu achten, Ernährungsoptimierung. Es gibt ja keine Krebsdiät, es gibt da viele, viele Dogmen, mit denen man aufräumen kann. Dann Anleitung zur körperlichen Aktivität, ganz wichtig, um bestimmte Nebenwirkungen der Therapien zu vermeiden. Dann eine psycho-onkologische Betreuung, um ja auch den Willen, die Chemotherapie durchzustehen, zu festigen. Und dann auf Indikation, das heißt also, wenn notwendig, bestimmte komplementäre Maßnahmen. Also wir haben ja mit der Krebsgesellschaft hier in Nordrhein-Westfalen ein Sammelsurium an Therapien herausgesucht, etwa 100 für verschiedene Nebenwirkungen. Und wir hatten eigentlich immer zwei Prämissen. Eine Prämisse bei unseren Empfehlungen war, die Therapie sollte wirksam sein. Die zweite Prämisse ist aber viel wichtiger. Sie sollten unbedenklich sein, diese Maßnahmen. Sie sollten nicht in die Aktivität der Standardtherapie negativ eingreifen, und das ist eigentlich entscheidend. Also wir machen es nur, wenn bestimmte Nebenwirkungen da sind. Wir machen es nicht mit der Gießkanne.
Ein anderes Verfahren, was auch verbreitet ist, ist die Hyperthermie. Wie sieht dieses Verfahren aus?
Die Hyperthermie ist ja eine Wärmetherapie. Es gibt verschiedene Verfahren. Es gibt lokale Hyperthermien, es gibt Ganzkörperhyperthermien. Wenn man sich jetzt mal wissenschaftlich anschaut, was steckt denn hinter der Hyperthermie, würde ich sagen, es gibt zwei Indikationen, die ganz gut belegt sind. Das ist einmal Gebärmutterhalskrebs bei der Frau. Da ist die Standardtherapie Chemostrahlentherapie und Operation. Wenn man die Chemo- und Strahlentherapie kombiniert mit der Hyperthermie, kann man signifikant bessere Ergebnisse erzielen. Und die zweite Indikation wäre Bauchraumtumore, das heißt also Bauchfelltumore. Da kann man lokal eine Hyperthermie durchführen, und kombiniert mit einer Chemotherapie hat man auch da bessere Ergebnisse als nur mit der Chemotherapie.
Bestehen da aber, gibt es dabei aber vielleicht auch Nebenwirkungen, die man nicht so gerne hat?
Natürlich, also bei allen Therapien, die wirken, gibt es Nebenwirkungen. Auch bei der Hyperthermie kann es Nebenwirkungen geben, die also bis zu Herz-Kreislauf-Versagen führen, die auch gravierend sein können. Aber verschiedene Verfahren werden ja in der Hyperthermie auch unter Intensivbeobachtung gemacht. Das heißt, man kann die Nebenwirkungen relativ schnell erkennen und dann auch bekämpfen. Also ich würde sagen, jede Therapie, auch wenn sie noch so harmlos erscheint, wenn sie wirksam ist, kann sie natürlich auch Nebenwirkungen haben.
Ja, und gibt es Indikationen, bei denen die Hyperthermie bitte nicht eingesetzt werden soll?
Ja, ich würde denken, bei allen Patienten, die unter einem Hirninfarkt gelitten haben, die Herzprobleme haben, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Also es gibt verschiedene Kontraindikationen für die Hyperthermie, denn die Kreislaufbelastung ist ja enorm. Und wenn die Kreislaufbelastung enorm ist, kann es auch zu Blutungen führen, auch im Gehirn. Das kann ein Problem sein.
Zum Schluss nochmal lassen, und wenn wir uns alles so Revue passieren lassen, wie sollte Ihrer Meinung nach eine Kombination von, ich nenne es jetzt mal Schulmedizin und Komplementärmedizin aussehen?
Also optimal wäre, wenn man schon vor Beginn der schulmedizinischen Maßnahmen, also Operation, Chemostrahlentherapie, mit komplementären Empfehlungen eingreifen könnte. Das heißt, was ich ganz besonders wichtig fände, wäre, dass man Patienten schon vor den ersten Therapieschritten körperlich aktiviert über Bewegungsprogramme, über Bewegungstherapien. Denn es gibt ganz gute Studien, dass Patienten, die fit in eine Therapie gehen, wesentlich weniger Nebenwirkungen haben und möglicherweise auch mehr von diesen Therapien profitieren. Also da sehe ich einen Riesenbedarf für die Zukunft, und das Gleiche gilt natürlich für die Psycho-Onkologie und auch für die Ernährungstherapie.
Unser Schwerpunktthema heute: Komplementärmedizin bei Krebs, und zu Gast im Studio ist Professor Josef Beuth vom Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der Uni in Köln. Und Sie können uns noch weiter anrufen: 00800 4464 4464. Und in Friesland begrüße ich eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen nach Friesland.
Guten Morgen.
Wir hören Sie gut. Worum geht es bei Ihnen?
Ich Sie auch. Es geht um Folgendes. Ich möchte eigentlich Mut machen, gerade in heutigen Zeiten, wo es nicht so leicht ist, gesund zu bleiben. Das haben wir eben gehört in Ihrer Sendung, die Klimakonferenz, Stichwort. Und ich möchte auch Mut machen zu dem eigenen Bauchgefühl und zu Beobachtung. Und was ist für mich gut und zur Unterstützung der Komplementärmedizin. Ich habe vor über 5 Jahren ganz überraschend einen großen Darmkrebs gehabt. Ich muss sagen, dass ich schon sehr früh Naturmedizin gemacht habe, es mir immer gut ging und ich mich sicher gefühlt habe und gedacht habe, ich bin kein Krebspatient. Und das war ein Fehler. Ich rate heute jeden zur Darmspiegelung, weil man dann ja früh genug die Polypen sieht. Ich habe es dann bei einer Schwester jüngeren erfahren, die hatte dann Darmkrebs und dann bin ich erst zur Untersuchung gegangen. Ja, und dann war das ziemlich schlimm. Mir wurde dann gesagt, ich sollte, damit der Tumor kleiner wird, zunächst eine Bestrahlung, eine Chemo und anschließend nach der OP dann auch wieder. Und da habe ich so für mich gedacht, so, ich bin so gut drauf. Ich habe auch nie mit Krebs gerechnet. Das kann nicht mein Weg sein. Da wird es mir wahrscheinlich schlechter gehen. Und dann habe ich eine Heilpraktikerin angesprochen. Ich habe das Glück gehabt, an eine Ärztin zu kommen, die Allgemeinmedizin und Naturmedizin macht. Und ja, dann habe ich das sehr gut geschafft mit Folgendem. Ich habe mich erst operieren lassen und mit der Begründung, das hat man auch eingesehen, hat man auch gemacht und ist von dem Schema Erstbestrahlung und Chemo und anschließend auch abgegangen. Und haben gesagt, ja, meine Werte wären wunderbar und gut, wenn ich darauf bestehe. Und dann habe ich mich operieren lassen. Und dann passierte noch dazu, das war ein Pech, dass der Arzt meinte, zur Sicherheit lieber einen Darmausgang zu legen. Und ich hatte gesagt, das will ich nicht, dann sollen Sie mich gleich wieder zunehmen. Ja, jetzt stand ich da. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, das Vierteljahr. Aber ich bin nach einem Vierteljahr ins Krankenhaus, habe mir den zurückverlegen lassen, habe darauf bestanden, wollte man eigentlich auch nicht. Aber in der Zeit fuhr ich auch mit diesem unmöglichen Ausgang wieder Fahrrad. Ich habe meine gesunde Kost weitergemacht, Biokost, und habe von der Heilpraktikerin wertvolle Tipps in puncto Homöopathie gekriegt. Ich muss dazu sagen, es gibt ein homöopathisches Krebsmittel, das hier scheinbar verboten ist, das wird mir in der Schweiz bestellt durch meinen Apotheker, das heißt Carcinosium. Und das hatte Frau Dr. Carstens empfohlen. Ich beziehe seit langem ihre Zeitschrift und habe mir da auch sehr viel rausgeholt. Ich habe nicht Miskel gemacht und nichts, sondern mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, was habe ich denn noch gemacht? Spazieren gegangen? Ja, das ist eine Frage.
Sicherlich auch, aber es geht ja darum auch sozusagen, dass das eigene...
Ich verstehe Sie ganz schlecht.
Es geht ja auch darum, das eigene Immunsystem dann ein bisschen mit zu stärken, Herr Professor Beuth.
Richtig. Ja, und das
wenn Sie, lassen Sie Herrn Professor Beuth, geben Sie dem Gelegenheit, das ein bisschen einzuordnen, was Sie gesagt haben.
Naja, ich würde erst mal sagen, Tag nach in den Norden. Sie haben natürlich sehr gut gehandelt, indem Sie eine Vorsorge betrieben haben, ne? Sich untersuchen lassen haben, und das kann man ja jedem empfehlen. Gerade der Darm ist ja ein Organ, was man unheimlich gut vorab untersuchen kann und dann auch Vorstadien feststellen kann, die man noch heilen kann. Dann natürlich kann es verschiedene Konzepte geben, wie man einen Darmtumor behandelt. Also man hat Ihnen erst das Standardkonzept vorgeschlagen mit Chemostrahlen vor der Operation, das heißt ja neoadjuvante Therapie, um den Tumor möglichst klein zu machen und schonend operieren zu können. Das haben Sie ja dann nicht gewollt und haben sich sofort operieren lassen. Dann ist die Operation natürlich umfangreicher. Und dann geht das oft auch schon mal mit einem Stoma, also mit einem künstlichen Darmausgang einher. Ne, soweit war das Ihre Entscheidung und das ist akzeptabel. Jetzt, was man dann zusätzlich macht, da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Was wunderbar war, war Ihre Bewegungstherapie. Ne, Sie sagten, Sie sind viel rausgegangen, haben sich viel bewegt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, viele Nebenwirkungen abzumindern, auch eine Prophylaxe, also eine Vorbeugung zu betreiben, wunderbar. Mit den Homöopathika ist das leider ein Problem, denn die Homöopathika sind ja nicht so ausgetestet, wie wir das gerne hätten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie einen Effekt verspürt haben, aber man kann diesen Effekt jetzt nicht auf alle anderen Tumorpatienten übertragen. Das heißt also, Ich würde ein bisschen davor warnen, anstelle der Standardtherapie homöopathische Mittel einzusetzen. Man kann sie begleitend machen, um bestimmte Nebenwirkungen abzumildern. Wunderbar. Aber bitte nicht als die Standardtherapie, als Ersatz für die Standardtherapie.
Vielen Dank für diese Schilderung aus Friesland. Und vom Norden gehen wir jetzt weiter, führen uns die Anrufe jetzt nach Mannheim. Dort begrüße ich Frau Hansal am Telefon. Guten Morgen, Frau Hansal.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben vor 10 Jahren Brustkrebs gehabt.
Und richtig, ja.
Dann haben Sie aber viel ausprobiert, erzählen Sie.
Ja, also es war so, dass Brustkrebs festgestellt wurde, das war triple negativ. Man hat mir gesagt, es wäre eine relativ aggressive Form. Und dann kam die Standardempfehlung für Chemotherapie und Bestrahlung. Und meine Vorrednerin hat ganz viel in der Richtung schon erzählt, was ich auch zu sagen hätte. Ich habe dann allerdings, ich war bei verschiedenen Chemotherapeuten, habe mich beraten lassen und habe letzten Endes einen naturheilkundlichen Arzt gefunden, der mir zu meiner großen Überraschung gesagt hat, sie kriegen das auch ohne diese klassischen Behandlungen hin. Und da war ich zunächst mal sprachlos, habe das dann mit meinem Mann beredet und wir haben uns mehrere Gedanken gemacht. Wir waren da auch ein paar Mal bei diesem Arzt, um ein sichereres Gefühl zu bekommen. Und letzten Endes habe ich mich für diesen Weg entschieden. Es war also so, dass ich auch alternative Methoden angewandt habe. Ich habe Hyperthermie gemacht, es gab eine Misteltherapie, ich habe Selen eingenommen, ich habe Kurkuma eingenommen in Verbindung mit gemahlenem Pfeffer und all diese Sachen. Aber darüber hinaus auch sehr viel Sport. Also ich lebe hier in Mannheim sehr günstig in der Nähe des Waldparks. Man kann da joggen gehen. Hier gibt's ein Studio, da gibt's ein Schwimmbad. Ich gehe 3-mal in der Woche dahin. Das habe ich damals intensiv betrieben, mache das heute noch so. Und mir geht's richtig gut. Ich habe also im August 10-Jähriges gefeiert und ich bin einfach nur dankbar.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen, kann man da sagen. Und ich danke auch für die Schilderung. Lassen Sie Herrn Professor Beuth noch Gelegenheit für die Nachrichten, das einzuordnen.
Ja, also ich denke, individuell war das vielleicht eine gute Entscheidung von Ihnen, aber ganz generell würde ich sagen, ein Brustkrebs kann in 90% und mehr kurativ, also mit Heilerfolg behandelt werden mit den Standardmethoden. Und auf die Standardmethoden zu verzichten, würde ich eigentlich niemandem empfehlen. Sie haben es nun getan, Sie haben für sich einen anderen Weg gefunden, Sie haben wahrscheinlich voll hinter diesem Weg gestanden und gut, Sie haben Glück gehabt. Aber ich würde sagen, man sollte sehr vorsichtig sein, auf die Standardtherapien zu verzichten und stattdessen alternative Verfahren anzuwenden.
Ich danke Ihnen für die Schilderung. Und am Telefon jetzt begrüße ich Frau Walter. Guten Morgen, Frau Walter.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie, was hat Sie zum Telefonhörer greifen lassen?
Möglichkeit, eben Fragen zu stellen. Mhm. Ich wüsste gerne sehr spezifisch, was man aus naturheilkundlicher Perspektive tun kann gegen eine sehr ausgeprägte Fatigue.
Darunter leiden Sie, wenn ich nachfragen darf.
Genau, ja.
Herr Professor Beuth.
Ja. Also Fatigue ist ja das Müdigkeitssyndrom. Das kann ja sehr quälend sein. Und die beste Methode, das Fatigue-Syndrom anzugehen, ist eigentlich eine Kombination aus Bewegungstherapie. Das heißt, man braucht ja Sauerstoff. Ne? Und da ist das Ausdauertraining steht im Vordergrund und einer psycho-onkologischen Betreuung.
Ja, mache ich beide schon.
Das hilft nichts. Ja, dann wird es sehr schwierig. Also wir sind in Ausnahmefällen, geben wir schon mal ein Präparat, was auch im Hochleistungssport angeboten wird oder was im Hochleistungssport auch durch ganz gute Studien belegt ist. Da muss man sich vorstellen, Leistungssportler trainieren jeden Tag, spielen sehr oft, zum Beispiel Eishockey oder Fußball in der Woche. Und die haben am Ende der Saison immer eine unheimlich lange Regenerationsphase, sind also müde. Und wir haben eine Untersuchung gemacht, haben denen ein Kolostrum-Präparat gegeben. Das ist ein Milchprodukt, das ist so die erste Milch von Kühen, nachdem die Kälber bekommen haben. Und damit kann man dieses Erschöpfungssyndrom am Ende der Saison deutlich verbessern. Und wir haben das manchmal auch bei unseren Patienten gesehen. dass man damit tatsächlich eine Hilfestellung leisten kann. Also vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mal zusätzlich zur psycho-onkologischen und bewegungstherapeutischen Maßnahme einzugreifen.
Sie haben gesagt, in besonderen Fällen, in Extremfällen, hat denn diese Maßnahme auch irgendwelche Nebenwirkungen, die man vielleicht nicht wünscht?
Nee, es ist ein Milchprodukt und was sehr einfach ist. Also man kann das auch in flüssiger Form in der Apotheke kaufen, kann das in Joghurt oder in Fruchtgetränke einmischen und merkt überhaupt nicht, dass man eine Therapie macht. Wir haben natürlich in den Labors in Köln, in Gießen ausgetestet, ob man mit Milchprodukten möglicherweise auch Negativeffekte bei Krebszellen sieht. Wir haben das nicht gesehen. Also von daher sind wir sehr sicher, dass man auch bei Krebspatienten damit keine Nebenwirkungen hervorrufen kann, die gravierend sind.
Mhm. Frau Walter, ist das eine Idee für Sie?
Das wäre eine Idee. Ich vertrage keine Laktose. Kann ich das trotzdem machen?
Das können Sie trotzdem machen, weil das nur der flüssige Bestandteil der Milch ist und da ist keine Laktose drin. Also ach, die sind wunderbar. Laktosefrei.
Ja.
Vielleicht fragen Sie mal Ihren Apotheker, ne, der kann Ihnen da bestimmt raten.
Das werde ich tun.
Vielen Dank für diesen Anruf. Unser nächster Hörer kommt aus Nürnberg. Guten Morgen nach Nürnberg.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, bei mir wurde vor 6 Jahren ein follikuläres Lymphom diagnostiziert und damals haben die Ärzte gesagt oder der Hämatologe, dass eine Bestrahlung wohl nicht Sinn macht, weil da zu viele Herde mit dem CT erkenntlich waren und die Schädigung durch die Bestrahlung zu groß wäre. Er wollte abwarten und später eine Chemo machen. Während des Abwartens habe ich jetzt 5 Jahre lang stationäre Hyperthermiebehandlungen 4-mal im Jahr gehabt, habe weiterhin Selen und D4 genommen und spritze regelmäßig Helleborus Niger auf Anweisung meines Arztes. Die ganzen kleinen Herde sind alle weg. Es ist ein einziger Herd in der Leistengegend, der noch sich ganz minimal langsam entwickelt, der als völlig unproblematisch gesehen wird. Und das sehe ich doch als großen Erfolg der Alternativmedizin und wollte das eben hier mit einbringen.
Ja. Erstmal zunächst vielen Dank für die Schilderung, Herr Preußer-Bolt.
Ja, ich würde auch sagen, vielen Dank für die Schilderung.
Ja,
ist natürlich im individuellen Fall bei Ihnen jetzt erfolgsversprechend gewesen. Das heißt, Ihr Onkologe hat ohnehin ja vorgeschlagen, wir warten jetzt, bis das Krebsgeschehen weitergeht und dann greifen wir mit einer Chemotherapie ein. Und Sie haben diesen Zeitraum natürlich genutzt, um verschiedene Verfahren dann auch für sich in Anspruch zu nehmen. Und offenbar hat das bei Ihnen ja ganz gut hingehauen. Jetzt würde ich aber denken, man muss ein bisschen vorsichtig sein, das gilt nicht für andere Lymphompatienten und Patientinnen, denn die kann man ja sehr gut therapeutisch angehen über Strahlen und Chemotherapien und wenn die Indikation da ist, so eine Standardtherapie zu machen, dann sollte man sie auch durchführen. Aber das haben Sie ja gesagt, das ist ja auch in Ihrem Interesse dann. Das machen Sie ja dann auch.
Vielleicht, ja. Also jetzt sind 6 Jahre, wo ich völlig beschwerdefrei bin. Und ich muss sagen, mich hat ein bisschen gewundert, dass sich niemand wissenschaftlich weiter dafür interessiert hat, dass es hier mal einen Fall gibt, der ohne die Standardmedizin auskommt oder zumindest bisher auskommt.
Ja, man müsste natürlich jetzt wissenschaftlich verschiedene Felder aufrollen. Das geht ja bei der Hyperthermie los, das geht bei Selen und bei einigen anderen Substanzen weiter. Und ich denke, das ist sehr umfangreich und wir arbeiten, glaube ich, dran. Es gibt ja eine Arbeitsgruppe innerhalb der Deutschen Krebsgesellschaft, die heißt PRIO.
Ja.
Und die arbeiten sehr intensiv daran, auch verschiedene Verfahren über Berichte in den Publikationsorganen oder über eigene Studien auch auszutesten. Und ich denke, ja, in Zukunft werden wir möglicherweise eher Angaben machen können, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die eine oder andere Maßnahme ist. Mhm. Aber ich würde sagen, ja, Sie haben für sich das Richtige gemacht und haben richtig gut gehandelt.
Mhm. Vielen Dank für diese Schilderung und Grüße nach Nürnberg. Ich möchte einen Hörer zitieren, Frau Müller. Sie sagt, es wurde gesagt, Vitamin C sei nicht gut während einer schulmedizinischen Behandlung. Und da fragt sie, wieso?
Gute Frage. Also Vitamin C ist ja ein ganz wichtiges Vitamin. Wenn man das über die Nahrung aufnimmt, ist das wunderbar. Es schützt ja auch verschiedene Funktionen im Körper. Und wenn man es mit der Nahrung aufnimmt, kann man nicht mehr als 500 Milligramm durch den Darm in den Körper reinbringen. Nun gibt es aber eine hochdosierte Vitamin-C-Infusionstherapie. Das sind nicht Milligramm, sondern die sind in der Regel 7,5 Gramm oder 15 Gramm, also gigantische Mengen an Vitamin C. Und da muss man wissen, das ist ein Problem, denn Vitamin C ist ein ganz, ganz starkes Antioxidant. Das heißt, es neutralisiert sogenannte freie Radikale. Nun haben wir aber das Problem, dass durch eine Chemo- und eine Strahlentherapie die Wirkung durch freie Radikale induziert, also erzeugt wird. Wenn man jetzt hingeht, gleichzeitig hochdosiert Vitamin C infundiert, dann kann man natürlich diesen freien radikalen Ansturm blockieren, neutralisieren und damit die Chemotherapie schwächen. Also es wäre eigentlich wissenschaftlich völlig falsch, während einer Chemo- oder Strahlentherapie hochdosiert Vitamin C in die Vene zu geben, denn damit kann man ja die Wirksamkeit der Therapien mindern.
Mhm. Herr Steudel ist am Telefon in Wendlingen. Guten Morgen, Herr Steudel.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Krebspatient.
Ja, ich habe Prostatakrebs und habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der ketogenen Diät. Und zwar verzichte ich weitgehend auf Kohlenhydrate, denn Krebszellen leben von Kohlenhydraten, von Zucker. Und ich halte meine Kohlenhydratezufuhr auf unter 60 eigentlich Gramm pro Tag. Das heißt, mein Stoffwechsel stellt um auf die und produziert Ketonkörper. Und 80% der Zellen, unsere Körperzellen, können sich von Ketonkörpern ernähren. Nur das Gehirn und Keimzellen nicht. Und sodass ein gewisser Rest da sein muss. Aber die Krebszellen können sich eben nicht von den Ketonkörpern ernähren. Und denen geht es dann schlecht, ne? Denen fehlt die Nahrung. Und so habe ich das gemacht während meiner Bestrahlungszeit. Und ich habe sehr gute Werte bekommen. Der Krebsmarker ging auf 0 runter und steht momentan auch noch auf 0. Das war vor einem halben Jahr.
Auf diese Weise haben Sie sozusagen den Krebs ausgehungert, kann man das so?
Ja, so ein bisschen in die Richtung geht es. Mhm. Ja.
Ja, das sagt man so im Volksmund, ne? Den Krebs aushungern, den Krebs füttern mit Zuckern. Aber ich würde ein bisschen warnen. Also man kann einen Krebs nicht aushungern, denn egal, ob man Zucker isst oder nicht, es wird immer körpereigener Zucker produziert, über die Leber freigesetzt und damit natürlich auch Nahrung angeboten. Und was ein weiteres Problem ist, ein Krebs nimmt sich ja die Stoffe, die er braucht, aus dem Organ, wo er sitzt. Das heißt, auch wenn im Blut wenig oder gar kein Zucker oder Bestandteile sind, die ihn ernähren, er ernährt sich trotzdem. Ne? Das ist die eine Voraussetzung. Und ein Problem ist ja, ketogene Diät ist eine der Modediäten heutzutage. Ne? Die wird sehr häufig nachgefragt, auch bei unseren Patienten. Sie kann auch zu einer Mangelernährung führen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn auch Kohlenhydrate sind ja wichtige Energieträger in unserem Körper.
Ich nehme auch Kohlenhydrate zu.
Ja, sehr abends reduziert. Ne? Das habe ich mitgekriegt. Das ist auch prima. Also, also man muss wissen, Kohlenhydrate sind ein Genussmittel. Ne? Davon sollte man möglichst wenig nehmen. Und Sie haben das ja offenbar für sich in einem richtig guten Verhältnis jetzt gemacht, ne? Dass Sie genügend Energie haben und auch noch einen Effekt in Ihrer Erkrankung gesehen haben. Aber ich würde davor warnen, jetzt die ketogene Diät als eine Krebstherapie darzustellen. Das geht leider nicht.
Ist eine Ergänzung.
Eine Ergänzung, ja.
Dann danke ich Ihnen für die Schilderung. Und Sie haben uns aber auch auf das Thema Prostatakrebs gebracht, zu dem es eine ganze Menge E-Mails gab. Ich möchte Herrn Bismarck zitieren, der fragt einfach jetzt weiter, welche komplementärmedizinischen Maßnahmen gibt es bei Prostatakrebs? Was würden Sie empfehlen?
Gut, ich würde erstmal den Standard empfehlen. Der Standard heißt viel Bewegung, Bewegungstherapie. So oft es geht, rausgehen, an die Luft bewegen, auch mal Treppen steigen, auf die Ernährung achten. Da gibt es keine großen Empfehlungen. Also wir sagen, es gibt keine Krebsdiät. Man kann Krebs nicht aushungern, nicht füttern. Das heißt also, alles ist erlaubt in der richtigen Menge. Das heißt also, es muss schmecken, muss drin bleiben. Und der dritte Punkt ist, auf die seelische Balance zu achten. Psychoonkologie ist das Stichwort. Das sind die drei Komponenten, die eigentlich gesund machen und auch gesund halten können.
Am Telefon ist Herr Mummert aus Leipzig. Guten Morgen, Herr Mummert.
Ja, guten Morgen. Ich grüße
Sie,
Herr Professor. Ich bin durch durch einen Glücksfall Krebspatient geworden.
Oh.
Das heißt, ein junger Arzt hat das entdeckt und vermutet, an einem Keilwirbel hat er da vermutet, da steckt Krebs dahinter und nicht Osteoporose. Die ist vom Tisch.
Ja. Also so, der Glücksfall, jetzt, Glücksfall war dann, dass es früh erkannt wurde.
Ja, also da bin ich sehr, sehr dankbar. Mhm. Ja. Und da bin ich jetzt in der Chemotherapie. 2/3 habe ich weg. Und jetzt meine Frage, das Thema kommt wie gerufen. Ich habe ein Angebot von einer Fachschwester, die auch in der Charité in Berlin arbeitet. Und zwar Nahrungsergänzungsmittel hinzuzuziehen, die aus Amerika kommen. Und zwar Life-Plus-Produkte sind das.
Ja.
Und da habe ich also 3 verschiedene Sachen, werden mir da empfohlen. Und ich bin Diabetiker, Herzpatient und bei allen Tabletten, die ich schon habe, weiß ich nicht, ob ich da was Rechtes tue. Es wurde mitgesagt Folgendes, freie Radikale, habe ich jetzt gerade zugehört, ja?
Ja.
Die werden dann also praktisch abgefangen und das Produkt selber ist in Amerika von der Gesundheitsbehörde zertifiziert und wird in Deutschland nicht beworben. Das wird also praktisch wie über das Internet verkauft.
Ja.
Ja? Und ich habe eine gute Freundin, die damit sehr erfolgreich seit Jahren damit zurechtkommt. Was soll ich tun?
Also ich würde Ihnen empfehlen, bitte wenig Life Plus, denn das sind Extrakte, die sehr teuer sind. Wenn Sie sich ausgewogen ernähren mit Obst, Gemüse und Getreide regelmäßig, das braucht gar nicht viel zu sein, immer ein bisschen, es kommt auf die Regelmäßigkeit an, dann haben Sie alles das, was im Life Plus drin ist, auch ohne viel Geld auszugeben.
Das war kurz und knapp, aber Sie, deswegen danke ich Ihnen auch für die Schilderung. Vielen Dank, Herr Mummert. Das Stichwort Ernährung haben wir schon mehrfach angesprochen.
Ja.
Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben, weil Sie sagen, einfach gesund ernähren?
Ja, gesund ernähren ist ein bisschen wenig. Also so die Kölner Art der Ernährung sagt ja, insbesondere während einer Chemotherapie sollte man auf 3 Sachen achten. Ne, man sollte auf das Gewicht achten. Wenn das halbwegs normal ist, gilt bitte immer nur essen, was schmeckt, aber ausgewogen. Und wenn man satt ist, sollte man aufhören.
Mhm.
Ne, dann darf man alles, ne, ausgewogen in der richtigen Menge. 2. Punkt, Obst, Gemüse und Getreide sollte dabei sein. Ne, dann hat man alle Vitamine, alle Spurenelemente und man braucht keine Eimer davon zu essen, sondern es braucht immer nur täglich ein bisschen. Der 3. Punkt ist ausreichend trinken, ne, um die Ballast, um die Giftstoffe auch ausschwemmen zu können.
Eher Wasser oder eher Säfte?
Also wenn es geht, Wasser, aber unter Chemotherapien ist meist der Geschmack so unendlich verändert, dass man überhaupt froh ist, irgendetwas trinken zu können. Ne? Und ich würde sagen, also lieber ein Saft als gar nichts, aber wenn es geht, Wasser oder Tee. Und man kann da auch ein bisschen kreativ sein. Man kann auf Wassermelone umsteigen, man kann auf Joghurt umsteigen, ne? Das sind ja, oder auf Suppen umsteigen. Ne? Es muss nicht ein klassisches Getränk sein.
Das war die Sprechstunde zum Thema Komplementärmedizin bei Krebs. Herzlichen Dank an Josef Beuth vom Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren in Köln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.